DW Wissen.
Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Wir gehen heute in die Kälte mit folgenden Themen. Forschungsstation in der Antarktis schließt wegen Rissen im Eis. Wie ist die Antarktis überhaupt entstanden?
Die Strukturlinien sind eigentlich Linien, an denen früher mal Kontinente miteinander verschmolzen sind. Das heißt, wir kriegen damit Informationen, wie der alte Kontinent eigentlich entstanden ist. Diese Strukturlinien zeichnen sich ab durch bestimmte Magnetisierung der Gesteine, die eben unterschiedlich ist von der einen Seite auf die andere Seite. Und wir lernen damit eigentlich das Puzzle der Plattentektonik.
In der Arktis hat der Klimawandel verheerende Folgen, nicht zuletzt für Grönlands Fischer. Und der Brexit und die Folgen, verlassen Wissenschaftler jetzt Großbritannien? Der Brexit. Im vergangenen Jahr haben die Briten für den EU-Austritt gestimmt und jetzt wird es ernst. Die britische Premierministerin Theresa May kündigte einen harten Brexit an, wie sie es formulierte. Das heißt unter anderem keine Zugeständnisse an die europäischen Partner. Großbritannien steigt aus der EU aus. Und an einigen Stellen sind die ersten Folgen der Brexit-Entscheidung bereits zu spüren, so auch im Wissenschaftsbetrieb. Stefanie Pieper schildert den Fall eines Forschungsinstituts auf dem Gebiet der Biomedizin. Dort arbeiten auch deutsche Wissenschaftler.
Das Francis Crick Institute ist das jüngste Aushängeschild der Wissenschaftsstadt London. Eingeweiht hat dieses neu gegründete Institut für Life Sciences vor wenigen Wochen Königin Elisabeth II. Höchstpersönlich. Fast 800 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Mehr als 1200 Wissenschaftler verschiedener Disziplinen widmen sich hier der angewandten Grundlagenforschung. Einer von ihnen ist der Deutsche Dr. Andreas Wack.
Ich bin Immunologe und arbeite an der Immunantwort gegen den Grippeerreger.
Wack stammt aus Frankfurt, hat in Konstanz studiert, in London promoviert, in Siena gearbeitet und forscht seit 7 Jahren wieder in der britischen Hauptstadt. Der 49-Jährige fühlt sich als europäischer Wissenschaftler. Deshalb hat ihn die Brexit-Entscheidung auch persönlich getroffen.
Ja, man fängt natürlich an, das zu verdauen und zu rationalisieren. Und es sind bisher keine konkreten Veränderungen eingetreten in unserem Leben. Und wir kriegen natürlich auch viel Zuspruch von unseren englischen Wissenschaftlerkollegen von allen Seiten.
Am Francis Crick Institute kommt mehr als jeder zweite Postdoc aus einem anderen EU-Staat. Für die Doktorandenstellen haben sich aber bereits in diesem Jahr deutlich weniger Kandidaten aus der EU beworben als früher, sagt Wack.
Das ist sicher eine unserer größten Sorgen, dass die Rekrutierung von Top-Wissenschaftlern aus Europa schon schwieriger werden wird, weil die sicher drüber nachdenken werden, wie das denn jetzt werden wird in Großbritannien.
Brauchen Wissenschaftler vom Kontinent künftig ein Visum, um auf der Insel zu forschen? Müssen EU-Studenten höhere Gebühren bezahlen? Bleiben die Briten im Erasmus-Austauschprogramm? Fragen wie diese treiben auch Paul Nurse um, den Direktor des Francis Crick Institute.
My primary concern is open borders.
Ich will sicherstellen, dass unsere Grenzen offen sind, damit wir weiter die besten Talente anziehen und unsere Netzwerke pflegen. Das wird entscheidend sein für die Zukunft der Wissenschaft in Großbritannien wie in Europa.
Kopfzerbrechen bereitet dem Medizin-Nobelpreisträger Nurse auch, ob er und seine Kollegen nach dem EU-Austritt noch Forschungsgelder aus EU-Töpfen erhalten. Weil viele britische Unis und Institute zur Weltspitze zählen, ist das Land heute Nettogewinner, bekommt also mehr heraus, als es einzahlt.
In the Francis Crick Institute, we at this moment have around.
Im Moment kriegen wir 5 bis 6 Millionen Euro aus EU-Töpfen. Das wollte ich verdoppeln auf etwa 10 Millionen. Da ist also absehbar ein ziemliches Loch in meinem Budget. Für die nächsten Jahre sind die Mittel noch gesichert, aber darüber hinaus haben wir keine Garantie.
Denn die Finanzierungszusage von Premierministerin Theresa May reicht nur bis zum Jahr 2020. Der Immunologe Wack fragt sich bereits, wie wohlwollend seine Forschungsanträge in Brüssel noch begutachtet werden und will nicht ausschließen, Großbritannien irgendwann zu verlassen.
Ja, das sind schon Diskussionen am Abendbrotstisch, die regelmäßig stattfinden. Konkret ist es jetzt hier der Fall, dass die Forschungsbedingungen so gut sind, dass es sicher schwierig wäre, die in Deutschland in ähnlicher Form vorzufinden.
Auch seine italienische Lebensgefährtin forscht am Francis Crick Institute. Beide hielten die Briten bislang für liberal, tolerant und weltoffen. Dieser Eindruck hat jedoch unter dem Brexit-Votum gelitten.
Ob auch auf die antarktische Forschungsstation Halley 6 Veränderungen wegen des Brexit zukommen werden, wir werden sehen. Noch haben die Wissenschaftler dort ganz andere Probleme. Halley 6 sitzt auf einer schwimmenden Eisplatte, an der sich Risse aufgetan haben. Die Mitarbeiter auf der Station sollen von März bis November abgezogen werden, so die Forschungsgesellschaft British Antarctic Survey. 88 Mitarbeiter befinden sich zurzeit auf der Station auf dem Bund-Schelfeis. Die Hauptsache sei jetzt, die Station vom derzeitigen Standort zu einem etwa 23 Kilometer entfernten zu verlegen, sagt Mike Dinn vom British Antarctic Survey, BAS, der britischen Antarktisvermessung. Dann soll die Station zu einem Ort gebracht werden, der nicht so stark von Eiseinschnitten bedroht ist.
We've seen some unprecedented change in the glaciology of the Bront Ice Shelf.
Sie hätten einige beispiellose Veränderungen in der Gletscherkunde des Schelfeises festgestellt.
Based around a chasm widening and
in den letzten zwei Monaten sei ein neuer Riss entstanden, der sogenannte Halloween-Riss. Halloween deshalb, weil die Forscher ihn zum ersten Mal am 31. Oktober letzten Jahres bemerkt hätten.
Halloween 1956
war die erste Halley-Station genau an der Stelle eingerichtet worden, an der jetzt auch Halley 6 steht. Sie hätten in den Stationen zu verschiedenen Zeiten Veränderungen im Schelfeis gesehen, aber keine, die man mit der heutigen Situation vergleichen könne.
And at various points in time we've seen changes on the ice shelf, but none of them reflect the situation as we see it today.
Ein Problem ist der Umzug der Station aber offensichtlich nicht, denn sie lässt sich problemlos zusammenpacken. Sie haben hydraulische Beine, erklärt Dinn, und sie passen auf Skier und können so ganz einfach gezogen werden.
In other words, they have hydraulic legs, which means that we can raise them out of the snow with relative ease.
Die komplette Halley 6 Station geht also jetzt auf die Reise zu einem 23 Kilometer entfernten neuen Standort. Die Antarktis ist bei Wissenschaftlern ein begehrtes Forschungsgebiet. Aber wie ist die Antarktis überhaupt entstanden? Genau das versuchen Forscher vor Ort herauszufinden und untersuchen dafür geologische Spuren. Auf der einen Seite eine Expedition, von der wohl jeder Forscher träumt. Auf der anderen Seite sind die Arbeitsbedingungen extrem hart. Eisige Kälte, heftige Schneestürme, unwegsames Gelände, aber eben auch interessante Ergebnisse, wie Angelika Jünghüttl herausgefunden hat.
Würde man die gigantische Eiskappe der Antarktis hochheben, dann käme darunter ein Kontinent zum Vorschein, ungefähr 1,5-mal so groß wie Australien, mit einem Archipel von unzähligen Inseln auf der einen Seite und einem massiven Kontinentsockel mit Seenlandschaften, steilen Bergen und tiefen Canyons auf der anderen Seite. Archipel und Kontinentsockel sind zusammengeschweißt durch den gewaltigen Zug des transantarktischen Gebirges.
Das ist ein langer Gebirgszug, der etwa 2.500 Kilometer lang ist, mit einer Breite von ungefähr 200 Kilometern und einer Höhe mit weit über 4.000 Metern reicht dieses Gebirge über den Meeresspiegel. Wir sehen dafür natürlich kaum etwas, weil die Antarktis zu fast 98% mit Eis bedeckt ist. Das heißt, für uns Geologen oder überhaupt für die Wissenschaft zugänglich ist, wenn man die Gesteine erforschen will, sind nur etwa 2% der Landmasse.
Christoph Gädicke leitet die Abteilung Polargeologie an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Er und sein Team interessieren sich genau für diese 2% Land am Südpol, die nicht von Eis bedeckt sind. Dazu gehören auch die höchsten Gipfel des transantarktischen Gebirges, die lose aneinandergereiht als dunkle Bergspitzen über den Eispanzer hinausragen.
Die piercen praktisch wie ein Piercing durch das Eis durch. Wir haben dazu einen Begriff aus der Inuit-Sprache, das sind Nunataks, kleine Berge, wo wir dann versuchen können, mit dem Helikopter mit Flugzeugen hinzukommen, um dort entsprechend Forschung zu der Geologie und zum Aufbau der eigentlichen Antarktis zu machen.
Die Wissenschaftler der Bundesanstalt waren schon oft in der Antarktis unterwegs. Die Forscher suchen aber nicht nach Rohstoffen. Das verbietet der Antarktis-Vertrag. Vielmehr wollen sie Suturlinien aufspüren, also große Störungszonen in der Erdkruste.
Die Suturlinien sind eigentlich Linien, an denen früher mal Kontinente miteinander verschmolzen sind. Das heißt, wir kriegen damit Informationen, wie der alte Kontinent eigentlich entstanden ist. Diese Suturlinien zeichnen sich ab durch bestimmte Magnetisierung der Gesteine, die eben unterschiedlich ist von der einen Seite auf der anderen Seite. Und wir lernen damit eigentlich das Puzzle der Plattentektonik.
Diese neu entdeckten Suturlinien lassen die Wissenschaftler weit in die Erdgeschichte zurückblicken. Sie können damit herausfinden, wie sich einst der Superkontinent Gondwana gebildet hat, zu dem die Antarktis einmal gehörte. Sie lag vor 180 Millionen Jahren in dessen Zentrum, in der Nähe des Äquators. Dann zerbrach Gondwana. Die Kontinente Afrika, Südamerika, Australien und die Antarktis entstanden und drifteten auseinander. Vor etwa 35 Millionen Jahren landete die Antarktis, so viel weiß man heute, weit ab von den anderen Kontinenten und noch mit Wald bedeckt, an ihrer heutigen Position am Südpol.
Wichtig dabei ist, dass die Antarktis seit etwa 35 Millionen Jahren isoliert ist. Und dadurch konnte sich ein Ozeansystem oder Zirkulationssystem etablieren, was diese gesamte Antarktis abtrennt von dem Rest des Weltozeans. Und damit konnte entsprechend diese Kältekammer eigentlich erst entstehen und ist ein wesentlicher Element zu der Entstehung der Eiszeiten und vor allen Dingen zu dem heutigen großen Eispanzer, den wir haben.
Wegen der Eismassen und des extremen Klimas ist die Antarktis nicht nur für Geologen interessant.
Es ist auch eine Gruppe des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt dort, die versuchen, Analogstudien zu machen zu einer möglichen Mars-Mission. Das heißt, gibt es dort entsprechende ähnliche Bedingungen klimatisch und von den Gesteinen her, wie sie auf dem Mars oder auf dem Jupitermond Europa anzutreffen seien?
Die Wissenschaftler haben in einem Zeltcamp auf dem Eis gelebt. Da muss man mit extremen Temperaturen zurechtkommen, auch im Januar und Februar, wenn am Südpol Sommer ist. An der Küste kann es dann so warm werden, dass man im wattierten Arbeitsoverall ins Schwitzen kommt. Ganz anders auf dem Eis im Inland, erzählt Christoph Meyer, Geophysiker bei der Kommission für Erdmessung an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Da ist es im Sommer die Temperaturen so zwischen minus 20 und minus 30 Grad. Also das ist so das Temperaturspektrum, das man im Sommer so zu erwarten hat, von 0 Grad an der Küste bis so minus 30, minus 35 Grad auf 3000 Meter Höhe.
Der Geophysiker aus München plant für den nächsten antarktischen Sommer zusammen mit den Kollegen aus Hannover eine weitere Expedition in die Antarktis. Sie wollen dann an der Küste in Sedimentgesteinen unter dem Eis nach Suturlinien und anderen Spuren suchen, die weitere Details zur Entstehungsgeschichte der Antarktis liefern.
Die Antarktis, das Südpolargebiet, ist also ein Kontinent bedeckt mit 3000 bis 4000 Meter dickem Schelfeis. Die Arktis, das Nordpolarmeer, ist im Wesentlichen ein Meer mit einzelnen großen Inseln. Grönland und Spitzbergen gehören dazu. Das ganze Jahr über ist die Arktis mit 2 bis 5 Meter dickem Meereis bedeckt. Der Klimawandel hinterlässt hier deutliche Spuren. Zurzeit ist es dort um rund 20 Grad wärmer als im Durchschnitt. Das Eis kann nicht richtig wachsen. Forscher sind besorgt, dass diese Entwicklung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Das hätte enorme Auswirkungen auf das gesamte Weltklima. Randy Häusler hat mehr dazu.
Kaum noch Eis, wenig Eis, sagt Ringo. Seit 25 Jahren fischt er nahe dem Ort Ilulissat, gut 300 Kilometer nördlich vom Polarkreis, im Westen Grönlands. Früher, auf dem schier unendlichen Eis, benutzte man das Hundegespann, um die kilometerlange Angelschnur auszulegen. Heute geht selbst im Winter nur vom Boot aus, denn das Eis ist längst verschwunden. Mit dem milderen Klima kamen außerdem neue Fischarten. Statt des traditionellen Heilbutts kriegen sie heute fast nur noch Dorsch, sagt Ringo. Nur 8 Kronen pro Kilo Dorsch bekommt man. Für den Heilbutt gab es 25 Kronen. Dorsch ist nicht gut. Auch andernorts im nördlichen Polarmeer sieht schon lange nichts mehr so aus, wie es einmal war. Das vergangene Jahr war eine Ansammlung von Negativrekorden. Bereits zu Jahresbeginn gab es Plusgrade und Tauwetter am Nordpol, mit Temperaturen mindestens 20 Grad wärmer als im Durchschnitt. Dann taute das Meer zu großen Teilen bereits im April und Mai auf. Das Wasser in der Arktis konnte also über einen langen Zeitraum Wärme aufnehmen. Im Spätherbst dann, eine Jahreszeit, zu der sich das Eis in der Arktis normalerweise ausbreitet, war im Vergleich zu einem durchschnittlichen Jahr eine Eisfläche so groß wie Mexiko weggeschmolzen. Forscher wie Markus Carson vom Stockholm Environment Institute sind alarmiert. Das Eis verschwindet in einem geradezu verstörenden Tempo und in vielen Fällen schneller, als die Prognose es vorhergesagt hat. Carson und seine Kollegen haben kürzlich den ersten sogenannten Arctic Resilience Report vorgelegt. 5 Jahre lang haben die schwedischen Forscher gemeinsam mit US-amerikanischen Kollegen Ökosysteme in der Arktis untersucht. Dort oben, meinen sie, scheint sich ein Teufelskreis anzubahnen. Wir beobachten einen Feedback-Effekt. Indem Eis verschwindet und Wasser und Boden mehr Sonnenlicht speichern können, wird die Eisschmelze nur noch schneller vorangetrieben. Doch die Eisflächen an den Polen haben eine wichtige Funktion bei der Klimaregulierung, nicht nur in der Arktis. Das Eis reflektiert das Sonnenlicht zurück in den Weltraum und das sorgt dafür, dass unser Planet ein menschenfreundliches Klima hat. Die Temperaturen werden auf einem Niveau gehalten, das es uns erlaubt, Nahrung anzubauen, unsere Städte zu bauen, leben zu können. Die Forscher achteten besonders auf sogenannte Regimewechsel, Entwicklungen in Ökosystemen, bei denen die Natur in einen neuen Zustand gerät, der dann über viele, viele Jahrzehnte hinweg nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Mancherorts in der Arktis sind die sogenannten Kipppunkte, von denen es also kein Zurück mehr gibt, laut der Forscher bereits erreicht. Wärmeres Wasser und wärmere Luft lassen zum Beispiel bestimmte Tierarten und Pflanzen andere verdrängen. Doch was sich in der Arktis zusammenbraut, kann auch Ökosysteme weltweit abrupt verändern, glauben sie. Aus Regenwald könne Savanne werden. Der Monsunregen könne fundamental durcheinander geraten. Kältewellen in Nordamerika und strenge, späte Winter in unseren Breitengraden seien schon jetzt Folgen vom beginnenden Chaos in der Arktis. Wir müssen uns beeilen, um der Beschleunigung des Klimawandels zuvorzukommen. Aber ich bin recht optimistisch, dass uns das gelingen kann. Ich bin mir zwar bewusst, dass das einiges an Aufwand kostet, doch wir bewegen uns in die richtige Richtung.
Nächste Woche geht es wieder um Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft. Auf unserer englischen Seite dw.com/science. Dort finden Sie auch unsere englische Sendung Spectrum als Download. Ich bin Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.